Eva fragt Adam: Schatz, liebst du mich? Adam darauf: Ja, wen denn sonst? Ein kleiner Witz zu Beginn. Adam hatte ja wirklich keine Wahl bei der Partnerwahl. Gott hatte für ihn gewählt. Gott hatte Eva für Adam ausgewählt und er stellte sie ihm zur Seite. Und Adam hatte sie lieb gewonnen. Über viele Jahrhunderte war das auf vielen Erdteilen selbstverständlich. Die Eltern suchten für ihre Kinder den Ehepartner aus. Und erst seit einiger Zeit, einigen Jahrhunderten, seit der Aufklärung, der Industrialisierung, der Romantik, hat sich das verändert, dass die Liebesheirat Einzug hielt. In vielen Ländern, die zum Beispiel hinduistisch und muslimisch geprägt sind, ist heute immer noch die arrangierte Ehe üblich. Die moderne Ehe hat ihre Herausforderungen. Heute wählen die meisten Menschen ihren Ehepartner selbst. Ich vermute mal, dass niemand hier im Raum sitzt, der noch seinen Ehepartner von seinen Eltern ausgesucht bekommen hat. Gestern fand hier zum Beispiel auch eine Trauung statt von Externen, die sich hier eingemietet hatten, um unsere Räume zu nutzen. Und für alle Ehepaare hier im Raum, ihr könnt euch jetzt mal selber fragen, jetzt nicht in Austausch gehen, sondern selber fragen, warum haben wir eigentlich geheiratet? Ja, bei den einen ist es vielleicht gerade erst gewesen, bei anderen liegt es schon ganz lange zurück. 36 Jahre haben wir gerade gehört und hier sind wahrscheinlich noch höhere Zahlen im Raum. Und für die Paare, die vielleicht gerade auf dem Weg sind, warum wollt ihr heiraten? Und ihr könnt euch nachher auf dem Weg nach Hause dann drüber austauschen. Die Ehe hat so manche Veränderung im Laufe der Jahrhunderte erfahren. Das Heiratsalter zum Beispiel hat sich in den letzten 30 Jahren weiter nach oben entwickelt. 1991 war das durchschnittliche Heiratsalter bei Frauen bei 26 Jahren. Heute liegt es bei durchschnittlich 32. Bei den Männern war es bei 28,5 1991 und heute bei durchschnittlich 35 Jahren. Durchschnittlich ließen sich Ehepaare nach 15 Jahren scheiden und 2021 betrug die Scheidungsrate knapp 40%. Auch die Sichtweisen auf die Ehen haben sich verändert. Viele sehen Ehe nicht mehr als Lebensgemeinschaft bis zum Lebensende, sondern als Lebensgemeinschaft auf Zeit. Andere vermeiden die Ehe ganz aus Angst vor Scheitern oder Enttäuschung. Anfangs sind starke Verliebtheitsgefühle da, aber sie sind keine Garantie dafür, dass das Unternehmen Ehe auch wirklich hält. Die Liebe muss wachsen und sich entwickeln. Wie das früher auch in arrangierten Ehen war, da lernte man sich erst im Laufe der Zeit lieben. Am Anfang war da erstmal so, okay, die Person soll ich jetzt bis zum Ende meines Lebens an meiner Seite haben. Und dann wuchs etwas. Ich möchte heute Morgen versuchen, ein paar Antworten aus biblischer Sicht zu geben. Wie stellt Gott sich Ehe vor? Was sagt die Bibel dazu? Und wir schauen uns dazu die erste Stelle in der Bibel an, in der es um die Gemeinschaft von Mann und Frau geht. Wir lesen davon in 1. Mose 1 und 2. Gott hat den Menschen nicht als Einzelgänger geschaffen, sonst hätte er nach 1. Mose 1, 27a aufhören müssen mit Adam. Dann wäre da Schluss gewesen. Da steht, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Aber es steht nun mal auch die zweite Hälfte da. Er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und in 1. Mose 2, Vers 7 wird das Ganze dann noch ein bisschen mehr ausgeschmückt, wie Gott den Menschen jetzt geschaffen hat. Da lesen wir, da formte Jahwe Gott den Menschen. Er nahm lose Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Weiter wird dann beschrieben, wie wunderbar Gott den Garten Eden anlegt. Doch trotz allem, was da ist, kommt Gott selbst zu der Einsicht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Und dann schafft Gott die Tiere und er bringt sie zum Menschen, er soll sie benennen, aber irgendwie ist da kein Gegenüber für den Menschen dabei, das ihm entspricht. Letztlich erschuf Gott die Frau und brachte sie zu Adam. Und dann lesen wir da, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich, sie gehört zu mir, sie ist ein Stück von mir. Sie soll Ish-Shah heißen, Frau, denn sie kam von Ish, dem Mann. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Es wird sogar im Hebräischen sprachlich deutlich, die neue evangelistische Übersetzung gibt das hier gut wieder. Ish ist der Mann im Hebräischen und Isha ist die Frau. Also rein sprachlich merkt man, es hängt ganz eng zusammen. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der Mensch braucht ein Gegenüber, das zu ihm passt. Und das betrifft sowohl den Mann als auch die Frau. Erst in der Frau erkennt der Mann das Gegenüber, das ihm entspricht und das er braucht. Gott hat uns auf Gemeinschaft angelegt und das spüren wir im Alltag. Was bedeutet das für Menschen, die alleine leben, die keinen Ehepartner haben? Erstmal gilt, jeder Mensch ist in Gottes Augen vollwertig und wertvoll, egal ob allein oder in Beziehung. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum man nicht geheiratet hat, warum man als Single lebt. Manche leben bewusst als Single. Manche haben nie geheiratet. Manche sind getrennt vom Ehepartner, geschieden oder verwitwet. Auch Singles brauchen Gemeinschaft. Gott hat uns so geschaffen, dass wir mit anderen Menschen in freundschaftlichen Beziehungen tiefe Gemeinschaft erleben können. Die besten Beispiele in der Bibel sind Jesus und Paulus. Sie beide lebten ehelos und hatten ein erfülltes Leben. Gemeinschaft kann ja in ganz unterschiedlicher Weise gelebt werden. In Gruppen, in Zweierschaften, in einer Gemeinde. Ganz unterschiedliche Orte, wo das stattfinden kann. Und zur Gemeinschaft gehören wichtige Dinge, wie gemeinsam das Leben feiern. Gemeinsam miteinander reden, einander helfen, einander fördern, sich auf ein Gegenüber einlassen. Es gibt ein Netzwerk, das heißt Single-Netzwerk, das heißt Solo und Co. Und die stellen auf ihrer Homepage sehr viele gute Ressourcen bereit für Singles, um in Gemeinschaft zu leben und nicht dieses Gefühl zu haben, hey, eigentlich bin ich nicht vollständig, weil das ist nicht der Fall. Du bist vollständig als Person, so wie du bist. Doch grundsätzlich gilt, Gott hat uns so geschaffen, dass wir Sehnsucht nach Gemeinschaft haben. Insbesondere nach einem Gegenüber im anderen Geschlecht. Diese Grundsehnsucht steckt in uns Menschen drin. Und deshalb folgt auf den Jubelruf von Adam, als er seine Eva erblickt, auch dieser bekannte Vers, der bei fast jeder Hochzeit im kirchlichen Rahmen gelesen wird. Aus diesem Grund verlässt ein Mann Vater und Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Oder die etwas vielleicht bekanntere Version nach Martin Luther: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Dieser Vers ist die Grundmelodie für das, was Juden und Christentum unter Ehe verstehen. Auch wenn das Wort Ehe hier nicht auftaucht, findet man ihn nicht, kann man noch so suchen. Hier wird aber ein Bund zwischen zwei Menschen beschrieben. Mann und Frau verlassen ihren vorherigen Zustand, die Anbindung an Vater und Mutter. Sie binden sich in Treue aneinander und werden zu einer neuen Einheit. Gott gab Adam eine Frau, Eva. und nicht mehrere. Im Alten Testament wird erwähnt, dass manche Männer mehrere Frauen hatten. Aber an keiner Stelle wird das positiv bewertet. Da gibt es zum Beispiel den Abraham, der hat Sarah und dann noch seine Frau, diese, die er noch bekommt, die Hagar, die Sklavin von Sarah, weil das mit dem Kinderkriegen nicht so ganz klappt. Und Gott hatte doch versprochen, es sollte Nachkommen geben. Und dann haben sie versucht, menschlich nachzuhelfen. Und das hat zwar funktioniert, die bekamen ein Kind. Und das führte dann aber dazu, dass das Miteinander vergiftet wurde, dass da Eifersucht, Verachtung und Neid zum Vorschein kam. Oder auch Jakob, der hatte zwei Frauen, Lea und Rahel. Die Rahel steht, da lesen wir in der Bibel, die liebte er mehr. Aber die Lea, die bekam die Kinder. Ja, also so gab es auch ein Battle zwischen den beiden Frauen und das war nie positiv. Und die Bibel verschweigt uns nicht, dass Menschen hier anders gelebt haben, aber es wird nirgendwo in einer guten Weise bewertet. Und damit wird deutlich, Ehe heißt ein Mann und eine Frau. Eva wurde Adam als ganzheitliche Hilfe zur Seite gestellt. Nicht als Gehilfin oder als Gehilf ihm, so als diejenige, die dem Mann alles hinterherträgt, auch wenn das vielleicht in der Praxis manchmal so aussieht, weil wir Männer leider manchmal etwas vergesslicher sind und nicht so viel im Kopf haben wie die Frauen. Das hebräische Wort für Hilfe, was hier steht, das wird an etlichen Stellen im Alten Testament für Gott selbst gebraucht. Und wenn Gott eine Hilfe ist, dann ist er das nicht nur so mal eben vorübergehend, sondern da geht es um was Ganzheitliches. Und das daraus erschließt sich auch, dass Ehe eine lebenslange Beziehung zwischen Mann und Frau ist. Ganzheitlich ist nie zeitlich befristet. Dass Eva aus der Rippe bzw. aus der Seite des Mannes geformt wurde, kann als Zeichen für die Gleichwertigkeit der Ehepartner gewertet werden. Die Frau wurde nicht aus dem Kopf des Mannes gemacht, um über Adam zu herrschen, aber auch nicht aus den Händen oder aus den Füßen, so nach dem Motto, dass sie ihn bedienen müsste. Jeder und jede von uns sind auf Gemeinschaft angelegt. Und die tiefste Form der Gemeinschaft kann zwischen zwei Menschen in der Beziehung zwischen Mann und Frau erfahren werden. Gemeinschaft braucht aber auch einen Rahmen, einen Beziehungsrahmen. Und dieser Beziehungsrahmen, der heißt Ehe. Und vielleicht kennt ihr manche Abkürzungen für Ehe. Eine habe ich euch mitgebracht. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Errare humanum est, irren ist menschlich. Natürlich ist Irren menschlich, aber kein Paar, das heiratet, ist irre. Oder? Oder vielleicht doch? Vielleicht doch ein bisschen, weil wenn man sich für eine Person entscheidet, entscheidet man sich ja gegen alle anderen Optionen, die sonst zur Verfügung stehen. Man legt sich fest, mit dieser Frau, mit diesem Mann will ich bis zum Rest meines Lebens zusammen sein, durch gute und durch schlechte Tage hindurch, bis dass der Tod uns scheidet. Die Entscheidung zu heiraten ist aus Gottes Sicht eine lebenslange Entscheidung. Und Jesus bestätigt dies in Matthäus 19, wo er in Bezug auf die Scheidung gefragt wird, wie er das denn versteht. Und er zitiert da diesen Vers, den ich schon genannt habe, aus 1. Mose 2, 24 und sagt danach, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Die Frage nach dem Ehepartner ist die zweitwichtigste Entscheidung in unserem Leben. Die wichtigste Entscheidung ist die, wir haben es gerade in dem Lied davor gesungen, alles kommt von dir. Die Entscheidung, sich auf Gott einzulassen, ihm zu vertrauen, Jesus nachzufolgen. Und danach folgt die Entscheidung für den Ehepartner, die nicht leichtfertig getroffen werden sollte. Grundlage ist nicht nur ein Gefühl oder ganz viele Verliebtheitsgefühle, sondern die Entscheidung für eine Person. Eine lebenslange Entscheidung. Und wir betrachten jetzt drei Kennzeichen der Ehe in unserem Text, die dort zu finden sind. Und dabei geht es dann um diese mathematische, um göttliche Mathematik. Das Minus, das Plus und dann das Gleich. Die Ehe beginnt damit, dass man etwas, so, Dame, etwas aufgibt, etwas loslässt. Ehe bedeutet zuerst einmal Minus, ein Verlust, dass man diese enge Beziehung zu Vater und Mutter bewusst verändert, dass man sich löst, dass man sich von zu Hause ablöst, um diese neue Beziehung überhaupt eingehen zu können. Verlassen heißt, innerlich und äußerlich von zu Hause auszuziehen. Manche ziehen äußerlich aus, aber innerlich besteht noch die Nabelschnur. Und manche machen das bei der Trauung, dass die Eltern nochmal symbolisch die Nabelschnur durchschneiden, um als Zeichen der, ja, also nicht jetzt die Nabelschnur von der Geburt, sondern dass man quasi das so als Ritual, hey, ist wirklich eine Loslösung, auch eine innerliche Loslösung von meinen Kindern, ich lasse meine Kinder los. Man gründet seinen eigenen Hausstand, trifft eigene Entscheidungen und distanziert sich in gesunder Weise von den Meinungen und Wünschen der Eltern. Man verlässt das Zuhause, das einen über Jahre geprägt hat. Der Ehepartner wird zum ersten Ansprechpartner und eben nicht mehr die Eltern. Es schadet einer Ehe auf Dauer, wenn einer mehr auf den Rat der Eltern hört als auf den Partner. Eltern sind hier herausgefordert, sich zurückzuhalten und die Ehe ihrer Kinder nicht zu beeinflussen. Stattdessen sollten sie ihre Kinder freigeben und für sie beten. Schon so manche Ehe ist gescheitert, weil das Loslassen von den Eltern nicht vollzogen wurde oder auch von einem der Ehepartner. Nur durch das Verlassen der alten Beziehungsmuster kann Neues entstehen. Und deshalb ist dieses Minus hier wichtig. Was heißt das praktisch? Nach der Heirat stellt man dann auf einmal fest, der andere ist doch ein bisschen anders als ich. Das ist ja grundsätzlich gut, man kann sich ergänzen, aber das kann manchmal auch ganz schön anstrengend sein. Oder? Also ich kenne das. Gegensätze ziehen sich an, heißt es im Sprichwort. Am Anfang ist man fasziniert und später manchmal dann ziemlich frustriert. Beide Partner müssen Verantwortung übernehmen und gemeinsam Strategien entwickeln, den Alltag miteinander zu meistern. Praktisches Beispiel, man will zusammen in Urlaub. Sie möchte lieber die Beine hochlegen am Strand oder ein gutes Buch lesen. Er schnallt schon den Rucksack auf in Gedanken und möchte in den Bergen eine Aktivtour übernehmen. Und hier gilt es dann zum Beispiel, Kompromisse zu schließen. Nach einem sowohl als auch zu suchen und nicht nach einem entweder oder. Einen Urlaubsort zu suchen, wo beides möglich ist und wo beide mit ihren Wünschen und Bedürfnissen vorkommen. Wo man dann sagt, okay, morgen machen wir eine Tour, aber heute chillen wir mal. Und gerade wenn man jünger ist, dann schwingt die Prägung von zu Hause noch viel stärker mit. Das hat man ja erlebt über 20 Jahre, 25 Jahre, 35 Jahre vielleicht sogar, wenn man den Durchschnitt nimmt bei Männern. Wie, und dann ist so die Frage, und auch gut zu reflektieren, wie ist man da mit den unterschiedlichen Bedürfnissen umgegangen? Weil zu Hause ticken ja auch nicht alle gleich. Wie wurde darüber gesprochen oder eben auch nicht? Wenn man das nicht thematisiert, ist vielleicht unbewusst die Erwartung da, dass alles so läuft, wie es zu Hause war. Ich kenn's ja nicht anders. Wenn die familiären Muster aber sehr unterschiedlich waren, zum Beispiel wurde in der einen Familie über alles geredet und in der anderen Familie ging das immer so durch die Blume durch oder es wurde gar nicht angesprochen, dann ist der erste Konflikt schon mal vorprogrammiert. Das Verlassen der Eltern zeigt sich also darin, dass man als Ehepaar gemeinsam einen eigenen neuen Stil entwickelt, wie man so etwas miteinander konstruktiv löst. Und das Ziel ist, beide sollen gewinnen. Nun bleibt es nicht aus, in der besten Ehe schleichen sich im Laufe der Zeit Schwierigkeiten ein. Danke für eure Offenheit, auch gerade bei dem Interview. auch das ein oder andere zu nennen, dass es nicht immer leicht ist. Und Vergebung ist hier ein ganz besonderer Schlüssel. Ich las vor kurzem ein Zitat, was da sehr gut passt, von der Frau von Billy Graham. Sie hat gesagt, eine perfekte Ehe ist eine Verbindung von zwei unvollkommenen Menschen, die gelernt haben, einander zu vergeben und sich nicht aufzugeben. Die Ehe ist eine perfekte Ehe ist eine Verbindung von zwei unvollkommenen Menschen, die gelernt haben, einander zu vergeben und sich nicht aufzugeben. Vergebung bedeutet, den ersten Schritt gehen. Immer. Nachzufragen, wie etwas gemeint sein könnte, Fehler zuzugeben, Konflikte anzusprechen und ehrlich zu sein, auch wenn es noch so schwer fällt. Die Hand zur Versöhnung auszustrecken. Und das Gute ist, wir brauchen das nicht von uns aus machen, sondern Gott hat es uns vorgemacht in Jesus. Jesus hat uns Menschen mit Gott versöhnt und in unseren Ehen können wir deshalb diese Vergebung leben. Brauchen wir Angst zu haben, uns dafür zu entscheiden? Nein. Es ist unser freier Entschluss. Dadurch wächst die Wahrscheinlichkeit, dass der andere auch seinen Schritt geht. Konflikte eskalieren nicht oder entstehen erst gar nicht. Vergebung heißt also, wir entscheiden uns gegen unseren Stolz, den jeder von uns hat, und für den anderen. Der erste Schritt spart Zeit und gewinnt dadurch Liebe. Zur Ehe gehört natürlich auch, dass wir etwas dazugewinnen, dass wir Plus machen, dass wir beschenkt werden. Mit unserem Vers ausgedrückt ist es das Anhängen an den Ehepartner, das Anhängen an den Ehepartner. Und das hebräische Wort lest ihr hier schon, das heißt Dabak. Hängen an bedeutet das, sich festhalten an jemanden. Ankleben, also schon eine ziemlich feste Verbindung. In Jesaja 41, Vers 7 wird es für die Lötung oder das Zusammenschweißen von Metall verwendet. Kriegt man nicht so leicht auseinander. Das griechische Synonym heißt Kalao und auf Deutsch Anleimen. In der Ehe kleben die Partner aneinander. Zwei Personen werden zu einer Einheit. Die Liebe verbindet sie und sie gehen gemeinsam in die Zukunft. Teilen Freude und Leid, treffen gemeinsame Entscheidungen und planen gemeinsame Ziele. Kinder sehen ihre Eltern oft als Einheit, obwohl es ja zwei sind. Und wir hatten es gerade schon, Jesus hat gesagt, in Matthäus 19, Vers 6 lesen wir das, was Gott nun zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das bedeutet, dass Gottes Handeln in diese Verbindung zwischen Mann und Frau eingeschlossen ist. Versucht man, zusammengeklebte Blätter auseinanderzureißen, geht etwas kaputt. Das kriegt man nicht heile auseinander. Das zeigt, Gott fügt Menschen zusammen. Es ist nicht nur menschliches Handeln. Die Ehe ist ein Bund und Gott liebt Bünde. Der Ring ist das Zeichen für den Bund. Wer war das? Matthias, wolltest du den Ring abmachen, um drauf zu gucken, wie lange ihr verheiratet seid? Nee, das war Christoph, ne? Da steht das Datum drin, ja, als Zeichen dafür, wann dieser Bund gestartet hat. Gott hat mit einzelnen Menschen einen Bund geschlossen, mit seinem Volk Israel. Und im Bund der Ehe ist Gott auch mit dabei. Das feiern und bestätigen wir, wenn Paare ihre Ehe unter den Segen Gottes stellen. Und eben klang das schon an, eine Herausforderung, wie dieses gemeinsame Plus in der Ehe gelebt werden kann, ist dieser Punkt, diese dreifache Regel. Gemeinsame Zeit, gemeinsame Zeit, gemeinsame Zeit. Es ist entscheidend, dass Beziehungen gelingen. Aber so oft sagen wir haben keine Zeit. Und es gilt auch für unseren Partner. Man lebt zusammen aber nicht miteinander. Gemeinsame Zeiten sind umkämpft und müssen deshalb aktiv eingeplant werden. Und hier gibt es drei wichtige Bausteine, dass das gelingt. Das eine ist so, dass überhaupt der Alltag läuft, die Planung, ja. Sich zum Beispiel jede Woche hinzusetzen und zu sagen, okay, was steht in der nächsten Woche an? Bei dir, bei mir, wenn ihr Kinder habt, bei den Kindern. Und das miteinander zu besprechen. Das ist aber nur, dass der Alltag läuft. Dann brauchst du das Gespräch miteinander, wo sich eure Herzen berühren können. Und das ist manchmal ganz schön kompliziert. Da ist man fertig und müde vom Tag, hat eigentlich gar keine Kraft mehr dazu. Und sich dann noch hinzusetzen und Anteil zu geben, was war, das ist echt herausfordernd. Und hier braucht jedes Paar seine Strategie, um das zu tun. Und dann braucht es Hochzeiten. Ich sage das Paaren in der Ehevorbereitung, wenn die Hochzeit der schönste Tag in eurem Leben ist und es danach dann nur noch bergab geht, das wäre ziemlich traurig. Ja, deshalb braucht es immer wieder Hochzeiten, besondere Ereignisse wie Urlaube, unbeschwerte Momente fernab des Alltags, um Neues zu erleben und zu genießen. Und hier sind beide Partner gefordert, kreativ zu sein, auch den anderen mal zu überraschen. Und diese Erlebnisse, die wirken auch nach vielen Jahren noch und haben eine große Bedeutung für die gemeinsame Beziehung. Kommen wir zum dritten Teil der Mathematik. Mathematisch gesehen passiert in der Ehe etwas Spannendes. Zwei Menschen werden eins und bleiben doch zwei. Nach normalem Mathematikempfinden etwas unlogisch, aus Gottes Sicht Realität. Und das ist das dritte Kennzeichen der Ehe, von diesem Beziehungsrahmen Ehe. Zwei Menschen werden völlig eins. Was bedeutet das? Das hebräische Wort für Fleisch, was hier steht, das heißt Basar. Und es kann auch mit Leib oder Person übersetzt werden. Aus zwei Personen wird eine Person. Ein Fleisch werden bedeutet, ja, den Geschlechtsverkehr. Aber es geht hier nicht einfach nur um einen rein körperlichen Akt. Es geht darum, dass Mann und Frau in leiblicher, seelischer und auch geistlicher Hinsicht zu einer Einheit werden. Trotz aller bleibenden Unterschiede zwischen beiden. Es geht um die ganzheitliche Begegnung von zwei Menschen. Im Gegensatz zur Pornografie, wo der Mensch auf den Körper und die Lust reduziert wird. Die körperliche Gemeinschaft von Mann und Frau ist nicht nur für zur Zeugung von Kindern gedacht, sondern hat ihren Wert und ihre Bedeutung in sich. Es gab ja mal eine Zeit lang in der Kirchengeschichte, wo wo die eheliche Intimität einfach nur zur Zeugung von Kindern erlaubt war. Alles andere war verpönt. Aber die Bibel spricht ja eine andere Sprache. Eheliche Intimität gehört auch dann in die Ehe, wenn ein Paar, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel keine Kinder haben kann. In 1. Mose 1, 28 wird auch deutlich, Gott segnet die Gemeinschaft von Mann und Frau und gibt ihnen diesen Auftrag, sich zu mehren. Das heißt auch, dass das sexuelle Miteinander von Mann und Frau die Offenheit für Kinder mit einschließt. Und deshalb wird dann aus 1 plus 1 nicht mehr 2, sondern auf einmal 3 oder 4 oder 5. Weil aus der Intimität neues Leben entsteht. Die gesegnete Gemeinschaft von Mann und Frau in der Ehe ist der Rahmen, in dem Kinder geboren und aufwachsen sollen. Und zu diesem Rahmen gehört noch etwas, noch ein Punkt. Diese Beziehung ist Mann und Frau vorbehalten und niemand anderes hat das Recht, in diese Beziehung einzudringen. Es geht um eine dauerhafte, exklusive Verbindung, die Ehe stabilisiert. Und es ist auch eine Herausforderung, wo man oft durch Arbeit, wo man ganz viel Zeit verbringt, auch mit anderen Menschen, mit Arbeitskollegen, herausgefordert ist, das zu leben. Natürlich ist dieses zwei Herzen, ein Fleisch umkämpft. In jeder Ehe gibt es Schwankungen und bei wem das anders ist, den glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt keine Ehe, wo es keine Schwankungen gibt. Wenn die Liebe zum anderen weniger brennt, gilt es zu fragen, was sehe ich noch positiv am anderen? Auch wenn es manchmal nur Kleinigkeiten sind, ist es wichtig, darauf zu schauen und das zu schätzen, was gut ist. Und dann wird es mehr werden. Jesus sagt in Matthäus 13 und 25, dem, der hat, wird dazugegeben werden. Das bedeutet, dass das Gute mehr wird, wenn wir darauf schauen. Vielleicht ist es eine bestimmte Art zu lächeln. Vielleicht sein oder ihr Geschick mit den Händen. Was ist es bei dir? Wer nur auf das Negative sich fokussiert, der wird das Positive verlieren. Und hier hilft dann zum Beispiel auch ein regelmäßiger Austausch über gemeinsame Erlebnisse oder vielleicht auch, hey, was schätze ich an dir? Ich fand schön, dass wir das und das gemeinsam gemacht haben. Oder danke, dass du dies oder jenes getan hast. Dass du dich darum gekümmert hast. Komm langsam zum Schluss. Gott hat uns Menschen nicht als Einzelgänger geschaffen, sondern auf Gemeinschaft angelegt. Und die tiefste Form der Gemeinschaft ist in der Ehe von Mann und Frau zu erleben. Sie stellt den Beziehungsrahmen dar. Und in der Ehe sehen wir, wie göttliche Mathematik funktioniert. Ein Fleisch, zwei Herzen. Der vermeintliche Verlust, das Verlassen von Vater und Mutter, es ermöglicht es, dass eine neue Partnerschaft entsteht. Und deshalb ist dieses Minus wichtig. Die Bindung an den Ehepartner, das Anhängen, das steht für das große Plus in der Ehe. Und wenn Mann und Frau dann ein Fleisch werden, dann stellt das auch schon mal unser Verständnis von Mathematik auf den Kopf. Mann und Frau übernehmen füreinander Verantwortung und für ihre gemeinsame Ehe. Gott ist mit dabei, weil er Ehe möchte. Er wünscht sich, dass wir dort im Kleinen, in dieser engen Beziehung, vorleben, wie ein Leben in Gemeinschaft gelingen kann und die Liebe füreinander wächst und tiefer wird. Indem man als Ehepartner miteinander einen gemeinsamen Stil entwickelt für das Miteinander in der Ehe, dass das gefördert wird und dass die Unterschiede gewinnbringend, ja, füreinander nutzbar gemacht werden können. Indem man als Ehepaar Vergebung und Versöhnung lebt und bereit ist, den ersten Schritt zu gehen. Immer. Indem gemeinsame Zeit miteinander trotz des stressigen Alltags eine hohe Priorität hat. Und indem ihr mehr auf das schaut, was man aneinander hat und schätzt, als die Dinge, die im Laufe der Zeit verloren gehen oder auf der Strecke bleiben. Weil Gott Ehen will und Ehen segnet, dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, dass er in unseren Ehen dabei ist und uns beisteht. Amen. Ich bete noch und dann haben wir eine Zeit, in der wir Gott anbeten mit einigen Liedern. Ja, Vater im Himmel, du sprichst klar durch dein Wort. Du offenbarst uns deinen Willen, auch für das Miteinander von Mann und Frau. Und du gibst diesen Rahmen, den wir uns gerade angeschaut haben. Und du weißt auch, wie umkämpft das ist. Und dass dieses Ideal manchmal auch nicht gelingt. Und dass nicht jede Ehe ihren Lauf vollendet, den sie mal angefangen hat. Und wir brauchen dich so sehr in diesen Herausforderungen, in die du uns stellst. Und dass wir dich im Mittelpunkt haben, damit wir erleben können, wie du in unseren Ehen dabei bist, uns beieinander hältst und das zum Segen wird. Danke, dass du uns helfen willst dabei. Amen.